Manchmal, wenn ich über diese Themen rede und die predige und auslege, und das ist ja nicht das erste Mal, dass ich das tue, komme ich mir manchmal vor wie Elia, dass ich sage, oh Herr, ich bin allein übrig geblieben und so, nicht? Und dann sagt er, oh, ich habe noch mehr 7000 übrig bleiben lassen, so in dieser Weise. Und als ich vorhin sehr müde auf mein Zimmer ging, hat mir Erwin heute Morgen eine Rezession, ein Blättchen mitgebracht, und da hat er von gestern schon gesprochen, dass und da wird eine Rezension von einem Kommentar zur Offenbarung gegeben, und da hat es mir heute mitgebracht, und ich habe es bis dahin nicht gelesen, habe mich vorhin zurückgezogen, habe erstmal geduscht, ich habe mich gefühlt wie ein Marathonlauf, und dann habe ich das gelesen, und das war für mich Balsam. Und deswegen bitte ich dich, wenn du das vorliest.
Dennis E. Johnson, Der Triumph des Lammes, ein Kommentar zum Buch der Offenbarung. Anstatt einer üblichen Rezession halten wir es als Empfehlung für sinnvoll, aus dem Vorwand oder Vorwort von Hans Werner Deppe zu zitieren, in dem dieser wegweisende Kommentar zum letzten Bibelbuch vorgestellt wird. Als ich einmal mit einem Ältesten einer Gemeinde über unsere unterschiedlichen Ansichten zur Eschatologie diskutierte, wandte er als Gegenargument zu meiner Position ein: Ich habe in meinem Bücherregal angeschaut und kein Buch gesehen, das deine Position vertritt. Das ist zwar kein überzeugendes Argument, aber ein treffendes Beispiel, wie es tatsächlich in vielen grundsätzlich bibeltreuen Bücherregalen im deutschsprachigen Raum aussehen mag. 200 Jahre zuvor hätte man wohl in keinem Bücherregal der Welt ein Buch gefunden, das die Position meines Diskussionspartners vertreten hätte. Denn die ist auslegungsgeschichtlich sehr lieb. Aber in den letzten zwei Jahrhunderten hat das Blatt sich radikal gewendet. Es hat eine spezielle Sichtweise zur Endzeitlehre, die es zuvor noch gar nicht gab, die Oberhand gewonnen. Hier ist nicht der Platz, näher darauf einzugehen. Es hat aber historisch unter anderem mit dem enormen Einfluss des Kuffelbibels zu tun. Im deutschsprachigen Raum haben sich jene Gemeinden und Verlage, die grundsätzlich bibeltreu sind, auf die Endzeitsicht Schofields festgelegt. Den sogenannten Dispensationalismus, der erst im 18. Jahrhundert aufkam und später durch Schofield systematisiert und verbreitet wurde. Viele theologische Ausbildungsstätten übernahmen den Dispensationalismus, auch der Pietismus. Und der Mainstream-Evangelikalismus fand darin ihre Theologie. Während im englischen Sprachraum auch noch in beinahe ausgeglichenem Verhältnis die älteren eschatologischen Positionen an theologischen Seminaren und von Gemeindepredigern und Buchautoren gelehrt werden, ist bei uns eine ausgesprochene Dominanz des Dispensationalismus zu verzeichnen. In den vergangenen Jahren hat es aber in unserem Sprachraum unter den Bibeltreuen so etwas wie einen reformatorischen Aufbruch gegeben. Der reformatorische Ruf zurück zur Schrift hat viele veranlasst, traditionell übernommene Positionen an der Bibel zu prüfen. In dieser jungen reformatorischen Bewegung werden daher nicht nur unterschiedliche Endzeitpositionen vertreten, sondern oft erst nach der biblisch richtigen eschatologischen Position gesucht und darüber diskutiert. Da wir mit der Bibel eine unumstößliche Basis haben, auf deren Erkenntnisgrundlage diese Suche und Diskussion stattfindet, können wir dabei demütig, respektvoll und vollkommen sachlich miteinander umgehen. Dazu soll dieser Kommentar zur Offenbarung einen nützlichen Beitrag leisten. Denn er füllt eine schmerzliche Lücke, da es so viel, in Klammer zumindest in den letzten Jahrzehnten, Klammer zu, keinen deutschsprachigen Kommentar zur Offenbarung gab, der die klassisch reformierte Sicht vertritt. Wir haben aus dem reichhaltigen bibeltreuen Buchmarkt im englischen Sprachraum nach langer Überlegung und Prüfung diesen Kommentar von Dennis E. Johnson ausgewählt, weil er uns am besten geeignet erscheint, die Lücke zu füllen. Im Verlauf der Übersetzung des Lektorats haben wir uns in dieser Entscheidung mehr als bestätigt gesehen. Alle Beteiligten waren begeistert davon, wie exegetisch, gesund und geistlich gewinnbringend der Autor die Offenbarung auslegt. Dennoch soll das Vorlegen dieses Kommentars von uns aus nicht als letztes Wort zur Auslegung der Offenbarung aufgefasst werden. Es gibt weit detaillierte Kommentare mit dieser Sichtweise. Insbesondere sei hier das Werk The Book of Revelation von Gregory K. Bale genannt, das uns mit seinen weit über 1000 Seiten jedoch für den Anfang zu umfangreich erschien. Johnson hatte den Kommentar von Bale aber berücksichtigt, zitieren oft, und in wenigen Stellen hat er uns erlaubt, noch eine weitere Ergänzung, teils basierend auf Bales Kommentare, in einer Fußnote auszuführen. Die recht straffe Kürze dieses Kommentars könnte ein Punkt sein, worin dieses Buch womöglich hinter den Erwartungen mancher Leser zurückbleibt. Nicht alles kann in Ausführlichkeit völlig befriedigend erklärt werden, aber ich bin sicher, dass dieser Kommentar in anderen Bereichen die Erwartungen weit übertreffen wird. Gerade aufgrund der Kürze verliert der Autor sich in Details. Sondern behält stets den Blick auf die Gesamtschau des Buches, auf seine geradezu dramaturgische Fortentwicklung und seine durchgängige Botschaft, den uns ermutigenden und in der Hoffnung sterbenden Triumph des Lammes. Dabei simplifiziert der Autor aber nie, sondern würdigt den tiefen Facettenreichtum der Offenbarung, um uns daraus verschiedene trostreiche Anwendungen zu geben. Der Kommentar ist daher nicht nur flüssig geschrieben, sondern so erbaulich, dass er durchaus als Andachtsbuch zur täglichen geistlichen Nahrungsaufnahme gelesen werden kann. Im Unterschied zu reißenden Endzeitbüchern sehen wir in diesem Kommentar, man kann und darf die Offenbarung nicht mit den Katastrophenmeldungen der Tageszählung auslegen. Aber wenn man die Tageszählung liest, sieht man genau die Prinzipien am Werke, die in der Offenbarung beschrieben sind. Und wir können das politische und globale Geschehen der Welt mit gläubigem und geistlichem Auge besser einordnen und verstehen und haben die trostreiche Gewissheit, dass Gott seinen Plan vollendet und uns sicher durch alle Nötigen durch zu sich in seine Herrlichkeit bringen wird. Der Leser profitiert auch deshalb, weil Dennis Johnson ein erfahrener Pastor und Professor für praktische Theologie ist. Daher hat sein Kommentar viel Bezug zum Alltag. Besonders stark zum Ausdruck kommt, dass im letzten Kapitel, Klammer auf, eigentlich ein Anhang, Klammer zu, mit dem Titel "Wozu soll uns dieses Buch dienen?" Fragezeichen. Welche Sicht auch immer man bezüglich der Reihenfolge der Endzeitsgeschichte und der Geschehnisse vertritt, werden den Anwendungen in diesem Teil des Buches sicherlich alle zustimmen und für ihr geistiges Leben und Wachstum davon profitieren. Johnson verdeutlicht, dass Gott in der Offenbarung nicht nur unser Wissen vermehren, sondern vor allem unser Herz und Leben verändern und unseren Glauben stärken will. Wer hätte gedacht, dass ein intellektuell herausforderndes Thema wie die Auslegung der Offenbarung ein derart praktisches und zu Herzen gehendes Ende nennt? Dieses praktische Resümee des Autors in Kapitel 15 ist mustergültig. Mein Wunsch und Gebet für die Leser ist das, was der Autor im letzten Kapitel auf Seite 422 schreibt. Wann immer die Offenbarung auf unser Herz so wirkt, wie Gott es beabsichtigt hat, werden wir Jesus mehr vertrauen, lieben und fürchten. Von Hans Norbert Deppe.
Danke. Als ich das las, dann dachte ich, Fleisch für meinem Fleisch und Bein für meinem Bein. Und ich hatte nicht mehr das Gefühl, ich bin allein.
Ab Donnerstag und Freitag gibt es dieses Buch dann hier am Übertrag.
Oh.
Oh,
schön, schön. Ich hole es mir. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich weiß auch nicht, was drin steht. Aber wenn das so viel verspricht, wie in der Einleitung steht, dann hätte ich mir das Wochenende sparen können. Ja. Ich danke dir, Erwin. Ja.
Also ich habe es mir bestellt, aber ich bin der Überzeugung, dieses Buch deckt nicht in allen Dingen der Fassung.
Ich weiß das, ja. Ich wollte dadurch auch nicht sagen, dass du jetzt mich in dieser Sicht bekräftigen wolltest, dass du mir das gegeben hast. Du ahntest nicht, wie sehr du mich dadurch gestärkt hast. Nee, vielen Dank. Okay, alles klar. Dann Also ihr merkt, es gibt doch noch andere, die auch so denken und so lehren und auch sogar Bücher schreiben. Und ich war jetzt überrascht, sogar Professoren sind. So, okay. Also, Offenbarung Kapitel 4. Wir schlagen es auf. Ja? Tatsächlich, es geht los. Es geht los. Ich ziehe meinen Kittel aus. Und wir können nicht genug beten und deswegen will ich noch beten, dass auch diese Einheit zum Segen wird. Und das ist mein Gebet, Jesus Christus. Ich komme aufgrund deines Erlösungswerkes, aufgrund deines Blutes, Vater, zu dir und bitte dich um deinen Segen, Herr. Dass das, was jetzt geschieht, dich verherrlicht, dich groß macht, dich in den Mittelpunkt stellt. Und vor allem, dass es auch den Hörenden hier Gnade gibt. Herr, ich bitte dich darum. Verherrliche dich auch an diesem Abend und segne uns. Amen. Ja, jetzt wird es laut, gell? Ich glaube, weil ich gebe ein bisschen Gas, gell? Ich will ja keiner schrecken hier. Okay. Als Spurgeon, oh, jetzt geht's schon los. Als Spurgeon seine Prediger zurüstete, da gab es noch keine Mikrofone, hat er gesagt, ein guter Prediger muss in die Muckibude gehen. Er braucht eine große Lunge. Und er muss laut sprechen können, weil die sprachen davon. 1000 Leuten ohne Mikrofon, gell? Erstaunlich. Ja. Okay, alles klar. Also, Kapitel 4. Wir lesen Kapitel 4, damit wir es vor Augen haben. Und dann gehen wir Vers für Vers durch. Für heute Abend ist Kapitel 4. Und morgen ist Kapitel 5, 6 und 7. Oder wir haben, wenn wir Luft und ich recht schnell durchkomme, Kapitel 4 und 5 heute und dann morgen, so, je nachdem. Okay, wir schauen einfach. Wir lassen uns überraschen. Okay. Und ich, nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hierauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer, der das Aussehen und der da saß, war vom Aussehen gleich einem Jaspisstein und ein Sarder und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Aussehen gleich einem Smaragd und rings um den Thron sah ich 24 Throne und auf den Thronen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern. Und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron geht hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall. Und inmitten des Thrones und ringsum um den Thron vier lebendige Wesen, voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen. Und das zweite lebendige Wesen gleich einem Jugendstier. Und das dritte lebendige Wesen hatte das Aussehen wie eines Menschen. Und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere, je sechs Flügel und sind ringsum inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, der Allmächtige, der da war und der ist und der da kommt. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagen geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen von dem, der auf dem Thron ist, sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und werden ihre Siegesgrenzen niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willens waren sie und sind sie erschaffen worden. Wir kommen zu Kapitel 4 und im Kapitel 4 begegnen wir dem Schöpfergott. So, ich habe euch im Aufbau, in der Gliederung gezeigt. Das heißt, nachdem die Gemeinde vorgestellt wird, jetzt geht es nochmal zurück und jetzt beginnt das. Und Der Gedanke ist folgendes. Der Ist-Zustand der Gemeinde ist nicht gut. Der Soll-Zustand muss erreicht werden. Und damit dieser Soll-Zustand erreicht werden, muss Gott die Seinen züchtigen. Und er muss sie reinigen und er muss sie heiligen. Und das ist etwas, was schmerzvoll ist. Das ist etwas, was Bauchschmerzen auslöst. Und jetzt ist wichtig, liebe Freunde, das ist so wichtig, bevor uns gezeigt wird, was mit der Gemeinde passieren wird und was Gott der Gemeinde alles antut, Anführungsstrichen. Das heißt, was wird er ihr aussetzen? Oder?
Ich verstehe.
Ja, okay. Also er wird Dinge zulassen in die Gemeinde. Und bevor diese Dinge der Gemeinde vor Augen geführt werden, muss die Gemeinde etwas vor Augen haben. Ja, das Ziel, aber vielmehr, sie muss Gott vor Augen haben, nämlich wer macht das? Denn wenn sie nicht wissen, dass es der Schöpfer Gott ist und dass er der Allmächtige ist, dann strauchelt man, dann zweifelt man, ob man ans Ende kommt. Freunde, ich nehme euch wie ein Reiseführer durch dieses Wochenende mit. Auf eine Reise, auf eine intensive Wanderung durch die Bibel. So, und mein Anliegen ist permanent gewesen, euch zu zeigen, dass ich Jesus liebe. Und euch das deutlich spüren zu lassen. Wisst ihr warum? Weil ich wusste, ich werde euch auf Wege führen, auf den wartet ihr noch nie. Und wenn ihr nicht wüsstet, wohin ich gehe, könnt ihr sagen, wohin will er denn? Woher sollen wir sicher sein, dass er uns sicher ans Ziel bringt? Woher weiß ich, dass es gut wird und wir nicht am Ende alle rausgehen und zu Antichristen werden? Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir nicht wissen, wer uns führt und dass er uns zum richtigen Ziel führt, werden wir uns nicht ihm anvertrauen. Darf ich das sagen? Das ist der Grund, warum ich mein Doktorstudium abgebrochen habe. Weil ich am Ende gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, ob es gut wird, wenn ich damit weitergehe. Denn was ich da gelernt und gesehen habe, führte mich weg von der Schrift. Führte mich weg von der Schrift. Und ich sagte, der Preis ist zu hoch. Und ich schrieb meinem Doktorvater, es tut mir leid, aber ich weiß nicht, ob es gut wird mit dir. Das löste eine riesen Diskussion aus, einen riesen Mailverkehr. Aber letztendlich, das ist das eine. Und was uns hier gemacht und vor Augen geführt, ist Folgendes. Uns wird der erstmal vor Augen geführt, die Gemeinde, bevor die Gemeinde diese Dinge sieht, die Siegelgerichte, die Posaungerichte und die Zornesschalen, muss sie eins wissen, wer lenkt das alles? Der Schöpfergott. Richtig? Nochmal, geht mit mir ganz kurz nochmal, also eine Handbreit, wir sind in der Post, wir sind jetzt voll in Kapitel 4. Aber ich muss euch zack, 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 ja, Ziehharmonika. Apostelgeschichte Kapitel 4 nochmal. Ich lese nur ein, zwei Sätze und dann müsste es auch schon reichen. Apostelgeschichte Kapitel 4. Schaut mal. Ab Vers 23 haben wir das Gebet der Gemeinde aufgrund dieser Reaktion. Und jetzt schaut mal, was passiert. Ab Vers 23. Als sie aber entlassen waren, kamen sie zu den Iren und verkündigten alles, was die Hohepriester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie waren sie nämlich bedroht. Sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig die Stimme zu Gott. Sie beginnen zu beten und sprachen. Und jetzt schaut mal, was Erste, was sie tun. Wie beginnt das Gebet? Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihr ist, der, du und so weiter. Ja? Was ist das Erste, was sie sagen? Das Erste, was sie sich vor Augen führen? Gott, du bist der Schöpfer. Das ist ihr Zuflucht, das ist ihr Trost. Du bist doch der Regierende. Schaut, was jetzt passiert. Oh, die führen sich im Gebet vor Augen, wer Gott ist. Dass nicht die, die sie bedrohen, die Herrschaft haben, sondern Gott die Herrschaft hat. Diese Perspektive müssen wir. Das berühmteste Gebet der Gemeinde ist, Vater, unser im Himmel. Wie beginnt das? Und erlöse uns von dem Bösen. Und gib uns tägliches Brot. Und wie fängt das an? Geheiligt werde dein Name. Was bedeutet das? Verherrlicht, angebetet, groß gemacht wird dein Name. Das ist die Offenbarung. Heilig, heilig, heilig Gott, der Allmächtige. Und alle geben ihm Ehre. Jesus lehrt uns beten wie? Vater unser im Himmel, du bist geheiligt, du bist würdig, dass wir dich anbeten. Geheiligt werde dein Name. Und dann heißt es, dein Reich komme. Oh, wir sollen nicht für das Reich beten. Dein Reich komme. Was bedeutet Reich? Herrschaft. Deine Regierung. Deine Kraft. Deine Macht. Dein Tun. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und jetzt? Im Himmel. Wie im Himmel, so auch auf der Erde. Nicht dein Wille geschehe im Himmel. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch. Nämlich das, was im Himmel schon geschieht, muss jetzt noch wo geschehen? Auf der Erde. Betet so. Und dann kommt das Nächste. Und dann kommt und unser tägliches Brot. Dann versorge uns in unserer Not. Aber zuerst ist die Perspektive auf den Vater, den Schöpfer, auf den der Ehre gebührt anzubeten und auf den Wunsch, dein Wille soll geschehen, nicht unser Wille, dein Wille. Und wie im Himmel so auf Erden. Woher wissen wir denn, was im Himmel geschieht? Offenbarung, Kapitel 4. Schlagt mal das wieder auf. Nach diesem sah ich und siehe eine Tür geöffnet im Himmel. Wer öffnet diese Tür im Himmel? Der gesagt hat, wir sollen beten, nämlich das soll irgendwie im Himmel geschehen. Er verlangt von uns nicht, etwas zu erbitten, was wir nicht wissen, was wir erbeten sollen. Jesus öffnet uns die Tür in den Himmel. Dann schaut mal Kapitel 3, Vers 7 und 8. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, die sagt, der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir aufgetan, gegeben. Wer ist der, der den Schlüssel hat? Wer öffnet? Wer offenbart? Wer gibt? Jesus. Das wird deutlich, indem wir weiterlesen, Kapitel 4, Vers 1. Und schaut mal, eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie einer Posaune. Wer sprach? Wo finden wir das? Wann war das die erste Stimme? Kapitel 1. Und ich hörte eine Stimme wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, schreibe auf. Und wer spricht das zu Johannes? Jesus. Abgesehen davon, merkt ihr, dass Kapitel 1 und Kapitel 4 zusammenhängen? Allein nur mit dieser Posaunenstimme hängen sie zusammen und sind nicht losgelöst voneinander. Das sind die Verknüpfungen, die Puzzleteile, die ich immer hier schön male, das gehört zusammen. Und das heißt, Jesus öffnet ihm die Tür, Jesus öffnet ihm das Verständnis, er holt ihn zu sich und sagt, schau dir das mal an jetzt. Die Gemeinde soll nämlich bitten, dass der Wille Gottes im Himmel auch auf der Erde geschieht. So, ich zeige mal der Gemeinde, was im Himmel geschieht, damit wir beten sollen, was auf der Erde geschehen soll. Das ist der Punkt. Wenn wir aber nicht wissen, was im Himmel geschieht, können wir nicht beten. Dann sagen wir, unser Wille geschehe auf der Erde. Oder dein Wille geschieht im Himmel, aber auf der Erde geschieht der Wille von Teufel. Nein. Also das Erste, was Sie sehen, die Tür wird im Himmel geöffnet, dass die Gemeinde weiß, was im Himmel geschieht. Und bevor wir jetzt uns anschauen, was im Himmel geschieht, das ist wichtig, müssen wir über eine Sache kurz nachdenken. Heißt es Kapitel 4, Vers 1 nochmal. Nach diesem sah ich. Nach was? Nach was diesem? Ja. Nach diesem, er hat nämlich das Bild gesehen, die sieben goldenen Leuchter und dann die sieben Sendschreiben. Und nach diesem, was er da gesehen hat, kommt das Nächste. So, nach diesem, hat er nach 2000 Jahren gesehen oder was? Also er hat dann 2000 Jahre gewartet und er bekam dann die nächste Schau, nämlich von dem, was jetzt in Kapitel 4 kommt. Macht keinen Sinn, oder? Aber das macht keinen Sinn. Also ich sag mal, wenn man nüchtern diese Schrift liest, dann denkt man, okay, er hat jetzt eine Schau bekommen, nämlich die 7 Sendschreiben oder diese 7 Gemeinden und dann heißt, und nach diesem, was er nämlich gesehen hat, bekommt er eine neue Schau, nämlich eine Tür im Himmel wird ihm geöffnet. Weil die Gemeinde ist wo? Laodicea ist wo? Im Himmel? Auf der Erde. Smyrna ist wo? Auf der Erde. Ephesus ist wo? Auf der Erde. Nach diesem, das heißt nach dieser Schau, nach dieser Vision, bekam eine neue Vision. Und siehe, eine Tür war geöffnet und die erste Stimme, die ich hörte, gehört hatte, wie die Stimme einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hierauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und jetzt, Freunde, und jetzt wird es knifflig, nicht knifflig, aber jetzt kommen, jetzt meinen einige, dass jetzt nach diesem bedeutet, nach einem sehr langen Zeitraum. Weil wenn Kapitel 4 jetzt die 70. Jahrwoche ist, die ich meinem Verständnis die nicht mehr gibt, aber mal dahingestellt. Wenn das jetzt alles irgendwo in der Zukunft, dann sagen sie, das ist dieses nach diesem geschehen muss, das heißt, was später geschehen muss. Aber wenn das griechische, die gleiche griechische Formulierung steht und nach diesem sah ich und dann schreibe auf, was nach diesem geschehen muss, ist nach dem ersten diesem, ist das gleiche, was das zweite diesem bedeutet. Ich denke schon. Aber warum sollte nach dem ersten diesem unmittelbar nach der Vision bedeuten und das zweite nach diesem ein Sprung von über 2000 Jahren sein? Es erscheint mir nicht schlüssig. Mir. Wem es schlüssig erscheint, der sieht wahrscheinlich mehr als ich. Ist okay. Wir gehen weiter. Also, was jetzt festhalten, und jetzt ist wichtig. Die Gemeinde bekommt eine Schau in den Himmel. Und jetzt bekommt sie einen Blick in den Himmel, damit sie weiß, was sie erbeten soll, damit sie weiß, was im Himmel geschieht. Und jetzt, was geschieht im Himmel? Was geschieht im Himmel, was auch auf der Erde geschehen soll? Wenn ihr das jetzt im Überblick anschaut, was geschieht? Gott regiert und was wird getan? Gott wird angebetet. Ich habe euch auf der Einladung oder auf dem einen Versuch einer groben Gliederung habe ich geschrieben, das Lied der Schöpfung und das Lied der Erlösung. Hier werden 2 Lieder gesungen. Das erste Lied, das gesungen wird, ist, Gott ist der Schöpfer. Das ist der Grund der Anbetung im Himmel. Du bist der Schöpfer, Gott. Wisst ihr, warum Gott die Welt richtet? Römer 1, Vers 18. Ein Handblatt in Kapitel 4. Am besten ein Lesezeichen besorgen, weil das, dann habt ihr die Hand für andere Dinge frei. Oder ihr nehmt einfach die Hand vom Nachbarn und tut sie da rein. So. Römer, Kapitel 1, Vers 18. Ab Vers 8, ich lese vor, okay? Ein Klassiker. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Paulus beginnt die Verkündigung des Evangeliums vom Ende, nämlich vom Gericht. So fängt man heute nicht mehr zu evangelisieren. Das könnte ja einige abschrecken. Wer sind wir, dass wir solche Dinge sagen? Aber so beginnt Paulus, interessant, gell? Er nimmt sich 3 Kapitel in Zeiten und verurteilt alles und jeden auf dieser Welt und sagt, warum Gottes Zorn kommt. 3 Kapitel lang. Die Unmoralischen, die Moralischen, die Religiösen, alle werden platt gemacht. Alle. Dass sich kein Mensch vor Gott rühme, da ist keiner, der gerecht ist, da ist keiner, nach Gott sucht. Katastrophe. Wisst ihr warum? Hier steht es gleich. Also. Denn es wird offenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Was ist die Ungerechtigkeit der Menschen? Wichtig. Welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Welche die Wahrheit verdrehen. Welche Wahrheit wird verdreht? Gott ist nicht der Schöpfer. Gott richtet diese Welt und alles, was darin ist. Weil diese Welt Gott als Schöpfer nicht akzeptiert. Denn sie sagt, wieso soll Gott sagen, wen ich liebe? Wieso soll Gott bestimmen, ob ich Mann bin oder Frau? Wie soll Gott mir sagen, mit wem Liebe machen Spaß macht? Wieso soll Gott sagen, was mir gut tut oder nicht? Hey Mensch, weißt du was, sollte Gott wirklich das gesagt haben? Weißt du was, wenn du das Heft selber in die Hand wirst, dann bist du sein wie Gott. Und selber unterscheiden können, was gut für dich ist und was schlecht für dich ist. Du brauchst Gott nicht dafür. Im Gegenteil, wenn du auf Gott hörst, weißt du was, dann wird es dir nicht so gut gehen, denn Gott will dir alles vorenthalten, was gut ist. So beginnt die Bibel. So beginnt Paulus. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten. Ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren eigenen Überlegungen in Torheit, das heißt in Dummheit verfielen, und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, blind, keine Erkenntnis, kein Verständnis. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in ein Gleichnis von eines Bildes von vergänglichen Menschen, von Vögeln, von vierfüßigen kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben. Wisst ihr, warum die ganze Unmoral, woher kommt diese Verwirrung, dass Männer mit Männern schlafen wollen und Frauen mit Frauen schlafen wollen? Woher kommt der Ungehorsam? Woher kommt die Rebellion? Darf ich euch eine Liste vorlesen und fragen, woher das kommt? Ungerechtigkeit, Bosheit, Habsucht, Schlechtigkeit, Neid, Mord, Streit, List, Tücke, Verbreiter übler Nachrede, Verleumder, Gotteshasser, Gewalttäter, Hochmütige, Praller, Eifersüchtige, böse Dinge und so weiter, Eltern, Ungehorsam, Unverständige, Treulose, ohne natürliche Liebe, Unbarmherzige. Woher kommt das? Das ist Gericht. Weil sie Gott verworfen haben als ihren Schöpfer, hat Gott sie dahingegeben und gesagt, ihr wollt nicht, dass ich über euch herrsche, dann herrscht selber. Ihr denkt, ihr wisst, was für euch gut ist? Bitteschön. Dann werdet ihr davon ernten, was ihr seht. Und das, was kommt, ist die Auswirkung. Der Mensch beginnt, die Schöpfung zu korrumpieren. Der Mensch beginnt, sie zu zerstören. Das ist Gericht. Das sind die Posaunen. Das ist Gericht. Denn sie tun diese Dinge, warum? Weil ihr Herz verfinstert wurde, richtig? Aber wer hat ihr Herz verfinstert? Gott. Warum? Weil sie ihn nicht angebetet haben. Weil sie ihn nicht angebetet haben. Weil sie gesagt haben, mit diesem Schöpfer Gott wollen wir nichts zu tun haben, weil der Mensch lieber glaubt, dass die Welt durch einen Urknall entstanden ist. Das scheint ihm glaubhafter zu sein. Wisst ihr, warum der Mensch das lieber glaubt?
Das hat Konsequenzen.
Das hat Konsequenzen. Mhm. Welche?
Dann gäbe es einen Gott.
Ja.
Dann müsste er fragen, was will der Gott?
Ja, ja, dann hat er mich gemacht. Aber dann muss ich ihm mehr Rechenschaft geben. Dann muss ich auch ihn hören. Aber lieber gibt es keinen Gott. Die eine und der andere hat das vielleicht schon mal gehört in einem anderen. Ich erlebe viel auf der Kroatien-Freizeit und somit auch viele Teilnehmer da und aus allen Ländern und Ecken und auch Berufsströmungen. Und ich lernte auf einer Kroatien-Freizeit vor einigen Jahren einen Wissenschaftler von einem Fraunhofer-Institut. Und ich werde es bis heute nicht vergessen. Und nach den Vorträgen, der war angetan und wollte auch sein Wissen mit mir teilen, dann haben wir uns ein bisschen Zeit genommen. Und dann erzählte er, sagte, Willi, weißt du, womit wir uns in die Mittagspause vertreiben? So die Wissenschaftler. Wir machen so Wahrscheinlichkeitsrechnungen. So, wow, also das ist ja gar nicht bei mir. Also deswegen bin ich Theologe geworden, weil ich mit Mathe gar nichts am Hut habe. Und dann sage ich, okay, darf ich dir was erzählen? Weißt du, wie wahrscheinlich es ist, dass die Urknalltheorie, also die Wahrscheinlichkeit der Urknalltheorie, also wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Und dann sage ich, okay, also wir haben, das macht man in der Mittagspause anscheinend, am Fraunhofer-Institut, wenn man nicht gerade einen Fernseher findet oder so. Also was machen die? Und dann sagt er, stell dir vor, du bist jetzt hier in Kroatien. Du nimmst ein Blatt Papier und schreibst auf dem Blatt deinen Namen. Dann tust du ein Kuvert rein und beschriftest es nicht und gehst dann zum Briefkasten hier in Kroatien, schmeißt hinein und sagst zu deiner Frau, fahr nach Hause, und sie fährt nach Hause und du bleibst hier stehen, du kriegst ein Gewehr von mir und du zielst in die gegengesetzte Richtung, also wir wohnen im Norden dann, nach Süden, und du kriegst ein Gewehr mit einem krummen Lauf und du schießt die Kugel ab und die Kugel fliegt um die Erde rum. Und deine Frau kommt zu Hause an, geht zum Briefkasten, holt diesen Briefumschlag an, weil der ist irgendwie angekommen, ohne Beschriftung. Und sie hebt ihn hoch und in dem Moment fliegt die Kugel und trifft den Briefumschlag. Sie öffnet ihn, holt den Brief aus und der Schuss ist genau in deinem Namen. Dass das passiert, ist wahrscheinlicher als die Urknalltheorie. Wie viel Glauben muss man aufbringen? Ich sage dir, die Freunde dieser Theorie, die sind größere Gläubiger als manche Christen. Es braucht viel Glauben, um das zu glauben. Das ist Mathematik. Aber warum glaubt man lieber das? Weil dann müsste man ja diesem Schöpfer Gott Rechenschaft geben. Darum lieber das. Und darum richtet Gott die Welt. Weil das Sichtbare eigentlich klar und deutlich auf seine Herrschaft und seine Größe Allmacht hinweist. Aber weil der Mensch von Anfang es verworfen hat, hatte keine Chance und keine Möglichkeit mehr, ihn erkennen in der Schöpfung. Und er guckt die Schöpfung an und denkt, oh, bestimmt ist Gott ein Baum. Oh, bestimmt ist Gott eine Sonne. Oh, bestimmt ist Gott ein Krokodil oder eine Kuh. Was glaubt ihr, warum diesen Ländern es so geht, wie es geht? Und wir meinen, durch humanitäre Hilfe können wir ihnen helfen. Und wenn wir nicht gemerkt haben im Westen, dass es arrogant ist, was kann nur verändern? Das Evangelium. Das erste Bild ist, Gott als der Schöpfer wird angebetet. Dann schaut mal in Vers 11 ganz kurz, Kapitel 4, Vers 11. Was ist der Inhalt? Schaut mal. Denn du bist würdig. Warum würdig? Unser Herr und Gott. Die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen. Und um wessen Willen wurden sie erschaffen? Um des Willen Gottes. Wer hat sich das alles ausgedacht? Und wessen Wille geschehe auf der Erde? Wie im Himmel? So auf der Erde. Es ist Gottes Wille. Und wer sagt, aber mir gefällt Gottes Wille nicht, das ist nicht meine Gottesvorstellung. Aber das ist nicht mein Gott. An so einen Gott kann ich nicht glauben. Habt ihr schon mal gehört sowas? Mein Gottesbild ist ein anderes. Wisst ihr, dass wenn wir uns ein Gottesbild machen, wir Götzendienst betreiben? Denn es heißt, mach dir kein Götzenbild, kein Götterbild. Weder was oben im Himmel, noch was unten auf der Erde. Das heißt, du kannst mich nicht mit irgendwas vergleichen. Du kannst nicht etwas nehmen und sagen, das ist bestimmt, Gott ist bestimmt so. Du kannst dir kein eigenes Gottesbild machen. Alles, wenn der Mensch anfängt, sich selbst ein Gottesbild zu schaffen, wisst ihr, was er dann macht? Götzendienst. Aber woher sollen wir dann glauben wissen? Wenn Gott sich offenbart. Gott macht uns ein Bild von sich. Und dann sagt, ich bin ein guter Arzt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte, ich bin, und er macht uns ein Bild, damit wir, und wir müssen das schauen und an dem bleiben, was er uns offenbart, und nicht selbst uns ein Gottesbild machen. Versteht ihr, wie nah das ist, wenn wir als Gläubige sogar uns ein eigenes Gottesbild machen wollen, weil wir sagen, aber das passt nicht in mein Denkmuster. Ich sage nur so viel zur Erwählung. Mit so einem Gott kann ich nichts anfangen. Versteht ihr? Ich sage noch gar nicht, dass es erklärbar ist, all das. Aber hier merken wir schon, das passt nicht in unser Denken, in unsere humanistische Prägung, das geht nicht. Dann ist es, Gott ist nicht so, das kann Gott kann nicht sein. Oder, dass Gott Menschen richtet. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott alle richten wird. Nee. Am Ende wird Gott alle retten, sogar den Teufel. Okay, dann, es kann nur sein, weil man dieses Buch der Offenbarung nie gelesen hat. Ja, warum denn nicht? Ach ja, so an Gott kann ich nicht glauben. Ah, okay. Das ist Götzendienst. Und wisst ihr, was auf Götzendienst steht? Wie vorsichtig müssen wir sein? Wie vorsichtig müssen wir sein, über das hinauszugehen, was Gott uns gibt in seinem Wort? Oder das wegzunehmen, was uns gibt in seinem Wort? Also, Johannes schaut in den Himmel und die Gemeinde soll erstens lernen, wie die Gemeinde und nicht nur die Gemeinde, jetzt werden wir gleich sehen, im Himmel geschieht Anbetung. Darf ich euch da hineinnehmen in diese Szene? Wunderbar. Ab Vers 2. Sogleich, unmittelbar, das heißt nicht in einem Abstand vor uns, sondern sofort sieht er etwas. Und sogleich war ich im Geist. Er war was? Im Geist. Er war, was bedeutet das? Ja, was das auch immer war. Aber worauf deutet das hin? Das sind geistliche Dinge, die er jetzt gleich sieht. Denn er bekommt einen Blick in den Himmel. Und wie kann man das Himmlische fassen? Wie kann man das packen? Wie kann man das, mit welchen Worten kann man es erklären? Nur mit irdischen. Wer war von euch im Himmel? Ich nicht. Manchmal wünschte ich, das wäre echt. Niemand war im Himmel. Wenn Johannes jetzt anfangen würde zu beschreiben, was im Himmel ist, und niemand war im Himmel, wie viel würde das uns bringen? Freunde, wenn das uns schon Fragezeichen auf die Stimme hält, wie viel mehr, wenn er genau das schreiben würde, was er da gesehen hat? Er muss jetzt die Dinge, die himmlischen Dinge, mit irdischen Begriffen. Das ist übrigens die Bibel. Gottes Wort wird Fleisch oder Buchstabe, sodass wir Menschen es irgendwie fassen können. Aber wir können es nur begreifen, wenn, so, okay, wie beschreibe ich die Herrlichkeit Gottes? Was ist das Kostbarste, was es gibt? Diamanten. Wer von euch hat einen Diamant von den Frauen? Ich konnte von meiner Frau nur einen ganz kleinen mir leisten. Aber ich habe gehört, dass ein Diamant sehr teuer ist. Und es gibt verschiedene. Und wenn sie gut und qualitätvoll sind und wenn sie gut geschliffen sind von einem Juden, so, das ist ein guter Diamantschleifer. So, das ist keine rassistische Bemerkung. Das ist eine Tatsache. Und wenn man das, die Reinheit dieses Diamantes anschaut und das Licht darauf fällt, wisst ihr, in wie viel Millionen von Farben das bricht und dann, wie herrlich das aussieht? Johannes sieht nämlich jetzt den Thron Gottes und sieht die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt muss er sie irgendwie beschreiben. Und was kann er denn nehmen? Was könnte diese Herrlichkeit widerspiegeln? Was ist das teuerste und herrlichste, was es hier gibt auf der Erde? Diamanten! Guckt mal, Kapitel 3, Vers 3. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Ein Thron. Und ein Thron steht für Herrschaft. Nochmal, wie viel? Habt ihr nochmal nachgezählt? Ich komme auf 27 Mal in Kapitel 4 bis 7. 27, gell? Super, dann bin ich beruhigt. 27 Mal. Hier ist es das Bild. Wer sitzt auf dem Thron? Wer herrscht? Denn kommend von Kapitel 4 heißt das, wer überwindet, den gebe ich zu sitzen auf dem Thron, wie der Vater, wie ich überwunden habe und mich gesetzt habe auf den Thron. Jetzt wird uns gezeigt, welcher Thron ist das? Herrschaft. Wir müssen jetzt wissen, was auf uns wartet. Uns wartet. Also er sieht einen Thron. Und jetzt? Und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Aussehen gleich einem Jaspisstein und einem Sarder. Das sind Edelsteine. Nun gibt es in der Literatur, wie für übrigens jedes Wort in diesem Buch, Omas an Deutungen. Ich will so viel sagen. Hier ist da wird über Farben spekuliert und welche Farben diese Diamanten haben und wie jede Farbe für was steht und diese Dinge. Wir wollen so viel festhalten. Hier geht es um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Und zwar in Form von diesen kostbaren Diamanten. Nicht unwichtig für uns diese Diamanten. Warum? Erstens, weil diese Diamanten schon im Alten Testament auftauchen. Auf dem Brustschild von dem Hohepriester. Und das ist der erste und der letzte Diamant. Das heißt, wen repräsentiert der Hohepriester? Die Herrlichkeit Gottes. Wahnsinn, gell? So, und wisst ihr noch, geht mal mit mir in Offenbarung Kapitel 21. 21, Vers 11. Achim, du gibst mir wieder ein Signal. 21, Vers 11. Diesen Text haben wir schon ein paar Mal gelesen, gell? Also mindestens 7 Mal müssen wir lesen, um einigermaßen da reinzukommen. Und ich lese ab Vers 10. Und er führte mich im Geist hinweg, wieder im Geist, seht ihr das? Auf einen großen hohen Berg. Und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, wie sie aus dem Himmel von wem kommt? Von Gott herabkommt. Und sie hatte die Herrlichkeit. Das heißt, diese Stadt, was ist die Berufung dieser Stadt? Wozu ist sie gemacht? Nach welchem Bild wurde sie gemacht? Nach der Herrlichkeit Gottes. Diese Stadt hat einen Auftrag, die Herrlichkeit Gottes zu widerspiegeln. Und jetzt schaut mal, was da steht. Und ihr Lichtglanz war gleich einem sehr kostbaren Edelstein, wie ein Kristall, heller Jaspisstein. Seht ihr das? So, glaubt ihr, Gott ist ein Edelstein? Das ist eine törichte Annahme zu glauben, Gott ist ein Edelstein. Aber die Stadt wird ein Edelstein sein. Das ist inkonsequent. Denn das, was Johannes uns sagt, er sieht, dass die Stadt auf einmal diese Herrlichkeit Gottes, die er in Kapitel 4 hat, dass sie die abstrahlt jetzt. In Kapitel 3 widerspiegelt sie nicht diese Herrlichkeit. Aber in Kapitel 21, jetzt ist sie der wahre Leuchter der Herrlichkeit Gottes. Jesus will uns bauen zu einem Tempel als Wohnung für den heiligen Gott. Dieses Haus des Herrn ist die Säulen und der Wahrheit, wie Edelsteine schön. Ich liebe das Lied. Offenbarung. Aus seiner Gnade durch das Wort. Wenn wir uns lieben und vertrauen, dann wächst der Tempel mehr und mehr. Ich könnte es nicht so kurz, so tiefe Wahrheiten zusammenfassen und noch mit so einer so schönen Melodie. Die Stadt wird repräsentiert und der Berufung dieser Stadt ist die Widerspiegelung der Herrlichkeit Gottes. Ihr sollt Leuchter sein. Ihr seid das Licht der Welt. So wie Jesus das Licht der Welt ist. Denn wir sollen verwandelt werden in das Bild Jesu Christi. Das heißt, das ist die Berufung. Das ist eine hohe Berufung. Oder? Ja, ist halt so. Also, er sieht die Herrlichkeit Gottes und er beschreibt diese Vielfältigkeit, diese Größe, diese, ich kann es in Worte eben nicht fassen, weil ich war nicht da, aber diese Herrlichkeit ist so gigantisch, so wie ein Diamant in verschiedene Facetten das Licht bricht und es herrlich erscheint. So ist vielfältig und herrlich die Herrlichkeit Gottes. Die ist gewaltig. Aber er betont 2 Aspekte der Herrlichkeit Gottes. Schaut mal. Dass er sieht nämlich einen Regenbogen. Und er hat auch eine Farbe. Oder der Regenbogen ist übrigens auch ein Edelstein. Und dann sagen sie, weil dieser Edelstein, wie heißt er nochmal hier? Ein Smaragd. Und man sagt, Smaragd sind grün. Ein komischer Regenbogen, wir kennen ihn anders, gell? Aus mehreren Farben. Der Punkt ist, er sieht einen Regenbogen. Und für was steht der Regenbogen in der Bibel? Für die Treue und den Bund Gottes. Ja? Das heißt, was sieht Johannes in dem Aspekt der Herrlichkeit Gottes? Gottes Gnade, Gottes Treue, Gottes Güte. Oh, diese Herrlichkeit ist gewaltig. Das ist der Grund, unter anderem, warum die Schöpfung ihn anbetet. Ohne euch zu arg zu strapazieren und die Zeit zu überziehen, das ist Epheserbrief. Das erste Kapitel im Epheserbrief ist ein Lied von Paulus, ein Rap, mit drei Strophen und drei Refrains. Gell? Wir haben das gelernt. So weit sind wir gekommen. Und Paulus besingt in der ersten Strophe Gott den Schöpfer, in der zweiten Strophe besingt er Gott den Erlöser, in Jesus Christus, und dann Gott den Vollender, den Heiligen Geist. Und zwischen all diesen Strophen, wisst ihr, was da steht? Zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Gottes Gnade, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott rettet Menschen, damit er verherrlicht wird. Wisst ihr, warum Menschen gerettet werden? Zum Preis Gottes. Und nicht in erster Linie, damit sie nicht in die Hölle kommen. Wisst ihr, warum es noch Mission und Evangelisation gibt? Manche Gemeinden, habe ich den Eindruck, die denken, Mission gibt unter Missionswillen. Und dass die Gemeinde um Missionen willen gibt. Und alles das, es gibt, versteht ihr, was ich meine? Wisst ihr, warum es Missionen gibt? Weil der Chor im Himmel noch viel zu klein ist. Es fehlt noch ein paar Tenore. Ein Bass oder zwei. Der Chor ist noch zu klein. Denn die Größe ist festgelegt, wie groß der Chor sein muss. Ein paar Stimmchen fehlen noch. Darum gibt Mission und Evangelisation. Denn mit jedem Mal, wo ein Mensch zum Glauben kommt, beginnt er etwas zu tun. Nämlich was? Gott zu danken für die Rettung. Anbetung geschieht. Für seine Gnade und für seine Treue. Mir begegnet immer wieder ehrliche, gläubige Christen, die einen geistlichen Kampf in sich kämpfen. Die gestehen mir zu, meistens in persönlichen Gesprächen. Und die sagen, Willi, mir fehlt die Liebe für die Verlorenen. Mir fehlt diese Motivation. Und die beten Gott um diese Liebe, damit sie Zeugnis geben. Und ich sage, mein Freund, wenn du dich auf Gott ausrichtest und dir klar machst, dass du Menschen von dem Evangelium erzählen sollst, nicht in erster Linie, weil du sie liebst, dann wie soll ich die lieben, die ich nicht kenne und die weit weg sind? Sondern wenn du dir klar machst, dass Menschen bekehrt werden sollen, weil der Chor noch lauter werden muss, dann hast du eine gute Motivation. Wenn du Gott liebst, das ist das Entscheidende. Dann geh hin und verkündige. Und wenn du das Leben von Menschen anschaust und du siehst, das, was sie tun, verherrlicht Gott nicht, dann kannst du hingehen und sagen, du verherrlichst Gott nicht. Das darfst du nicht machen. Ja, warum denn nicht? Na, also schlag mal 1. Mose auf. Oder Römer 1, Vers 18. Weißt du, was auf dich dann wartet? Wenn du deinen Nachbar siehst, permanent Gott lästern und du es nicht sagst, weißt du, was du dann tust? Wenn du deinen Bruder, deine Schwester siehst, permanent sündigen, permanent gegen Gottes Schöpfung lästern, gegen Gott als Schöpfer und du nicht, als Paulus nach Athen kommt, geht er durch die ganzen Götzen alle durch und er sagt, oh, coole Sache, schön, dass ihr das halt sowas habt. Ist halt euer Ding, ich habe halt ein anderes Ding. Ihr glaubt das, ich glaube was anderes. Der Mann, der kann nicht schlafen. Der ist bewegt, der ist zerstört, der ist am Boden. Warum? Weil er Gott verunehrt sieht. Weil er es nicht ertragen kann. Freunde, wenn ihr ein Buch lest und Gott gelästert wird, könnt ihr es weiterlesen. Wenn ihr einen Film schaut und darin Jesus Christus verlacht wird, könnt ihr es weiterschauen. Wenn die Menschen gegen ihn sündigen sind, könnt ihr da zuschauen? Ich finde, das ist die Triebkraft der Mission und der Evangelisation, die Herrlichkeit Gottes. die Gnade Gottes. Er sieht einen Regenbogen. Wir sind erst bei Vers 3. Wir gehen weiter. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen sahen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Okay? Also in der Mitte ist der Thron. Und auf den Thron sitzt wer? Der Schöpfergott. Und um den Thron herum, das heißt, Gott ist in der Mitte, und um den Thron herum sind 24 Throne. Und für was stehen Throne? Herrschen. Das heißt, die da jetzt draufsetzen, wer sie auch immer sein mögen, ich mache euch ein paar Vorschläge. Was tun sie auf jeden Fall da? Sie herrschen mit Gott. Kommt euch das bekannt vor? Kapitel 3, nochmal Laodicea. Wer überwindet, der wird mit mir auf dem Thron sitzen, mit herrschen. Kapitel 20. Und ich sah, wie Throne aufgestellt wurden. Und sie setzten sich darauf. Um was zu tun? Um zu herrschen. Das bedeutet richten. Herrschen. Aber wem verspricht Jesus, auf dem Thron zu sitzen? Der Gemeinde. Aber hier sind 24 Throne. Warum 24 Throne? Erstmal. Ich verstehe es so. Ich sage es bewusst so, weil wieder Auslegungen Legion sind. Es sind Repräsentanten des Volkes Gottes. Und zwar des ganzen Volkes Gottes. Nämlich des Volkes des Alten Testaments und des Volkes des Neuen Testaments. Wie viele Repräsentanten gibt es für das Alte Testament? 12. Repräsentiert durch wen? Durch die 12 Stämme. Wie viele Repräsentanten gibt es für das Neue Testament? 12. Repräsentiert durch die? Ist es euch schon mal bewusst geworden, dass Jesus nicht ohne Grund 12 gewählt hat? Dass der Vater ihm 12 gegeben hat und 12 Söhne Jakob geboren worden sind? Das sind Repräsentanten. Übrigens, der ganzen Schöpfung, wie viele Monate gibt es? 12. Mit dem Rechenhain. Das lassen wir ganz kurz an dieser Stelle, weil also was die Zahl 12 in diesem Sinne bedeutet. Aber so viel. Das heißt, die mit Gott regieren, die mit Gott herrschen, das ist das ganze Volk Gottes repräsentiert, nämlich die Gläubigen des Alten Testaments und die Gläubigen des Neuen Testaments. Warum meine ich, dass es Repräsentanten des Volkes Gottes sind? Es wird deutlich, unter anderem dadurch, dass sie nicht nur auf dem Thron sitzen, sondern sie sind begleitet, die heißen auch Älteste. Wo findet ihr in der Bibel, dass Engelälteste oder irgendwer als Älteste bezeichnet werden? Das sind Führer vom Volk Gottes, werden als Älteste bezeichnet. Die findest du im Alten Testament bei Mose und das findest du im Neuen Testament in der Gemeinde. Und die Kriterien für eine Ältestewahl kennen wir. Timotheusbrief, Titusbrief. Das ist meine nächste Predigtreihe bei uns in der Gemeinde. Wir haben Wahlen vor uns. So. Älteste. Das ist das erste, ein wichtiger Hinweis. Da sind Älteste, die auf dem Thron sitzen. Ich meine, es sind Repräsentanten der Gemeinde. Und dann heißt es, und auf ihren Häuptern, die haben eine Bekleidung. Mit was sind sie bekleidet? Mit weißen Kleidern. Und wer bekommt weiße Kleider? Was haben wir das bei den Sendschreiben schon gelernt? Die Gemeinde, das sind die gerechten Taten. Das heißt, das ist die Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist. Das sind Menschen, oder das ist ein Bild für die Repräsentanten des ganzen Volkes Gottes mit der Bestimmung, um Gott herum zu sein, vor Gott zu sein und ihm mit ihm zu dienen und in dem Herrschen. Erinnert euch, wie Gott die Stiftshütte angeordnet hat. Wie mussten sie lagern? Und um was sollten sie lagern? Und wer war in der Mitte der Stiftshütte? Die Herrlichkeit Gottes. Seht ihr das? Das ist das Bild, ein Schatten des Zukünftigen. In der Mitte ist Gott. Und drumherum ist sein Volk. Und wenn Gott aufsteht, Was macht das Volk? Hey, ich habe Bock. Und gerade habe ich gerade hingehockt. Er sagt es, wenn sie sogar eine Stunde sich hinsetzen, dann wieder aufstehen, dann packen wir alles. Hey Gott, wir haben gerade aufgebaut. Wenn Gott geht, geht das Volk. Wenn Gott ruht, ruht das Volk. Wenn Gott ruht, arbeitet das Volk nicht, geht nicht. Aber wenn Gott geht, dann geht das Volk und bleibt nicht. Sie folgen ihm. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Das Volk, die Bestimmung ist, bei Gott zu sein, vor seinem Thron zu sein, in seiner Ruhe zu sein, mit ihm zu sein. Das ist die Bestimmung des Menschen. Als Gott den Menschen geschaffen hat, schuf er eine Welt und dann schuf er einen ganz besonderen Ort. Interessant, oder? Die Welt war doch schon perfekt, oder? Aber schuf einen Garten Eden, weil der Garten Eden nämlich ein Bild für den Tempel ist. Und wohin brachte Gott den Menschen? In den Garten Eden und setzte ihn dahin, steht das buchstäblich. Ja, und dann saß der ganze Zeit Adam so und setzte ihn. Nein, das bedeutet, brachte ihn in seine Ruhe und in seine Herrschaft, denn er soll herrschen über die ganze Schöpfung und sie sich untertan machen. Die Urbestimmung des Menschen ist herrschen. Er hat versagt. Der erste Mensch hat versagt. Und dann kam der zweite Mensch. Wer ist das? Und er hat diese Herrschaft angetreten. Und man herrscht nur in Christus. Außerhalb Christus kann man nicht herrschen. Das Irdische kann nicht herrschen. Das hat versagt. Das ist Jesaja. Ich habe euch geschlagen, ich habe euch gezüchtet. Es hat nichts geholfen. Ihr könnt nicht herrschen. Ich muss Neues machen. An neuen Menschen. Der erste Mensch trug das Ebenbild des Adams, des Irdischen. Der zweite Mensch macht uns zu einem lebendig machenden Geist, geistlichen Menschen. Der zweite ist der Herrschende, nicht der erste. Der erste hat versagt und wurde vom Teufel überwunden. Der zweite hat den Teufel überwunden. Können wir im Fleisch den Teufel überwinden? Nur im Geist. Wandelt im Geist. Und ihr werdet die Früchte des Fleisches nicht vollbringen. Das ist unsere Berufung. Und was haben sie auf ihren Häuptern? Siegeskränze. Andere übersetzen Kronen. Was sind diese Siegeskränze? Paulus sagt, ich habe den Wettlauf gekämpft. Und was bekommt er dafür? Einen Siegeskranz, ein Lorbeer. Das ist, wenn ein Kämpfer in der Arena gekämpft hat, hat er am Ende, wenn er gewonnen hat, eine Krone bekommen. Das heißt, er ist seinen Wettlauf gelaufen, bis ans Ende ist er gelaufen und hat, weil er wusste, was für ein Ziel hat, hat er nicht angefangen, Cola zu saufen und er wusste, eigentlich muss er einen Marathon laufen und hat sich einen Döner reingezogen und dann noch einen Marmorkuchen und sagt, ach, ich werde schon gewinnen, aber da gucke ich mir noch ein bisschen Kino an und ein bisschen Fernseher an, Training brauche ich ja nicht, ich werde ja gewinnen. So einer gewinnt nicht. Er verstrickt sich nicht in Nebensächlichkeiten, wenn er weiß, worauf er... Wenn Menschen schon, die Sportler, so eine Disziplin aufbringen, wie viel wir, wenn wir wissen, was für ein Ziel wir hinlaufen, was wir empfangen. Und wir bekommen nicht nur eine goldene Medaille, wovon mein Sohn übelst träumt. Und wir schauen in Olympia und dann weint er. Und ich sage, Timmy, warum weinst du? Ich will auch so eine... Das ist mein Freund, da muss ich ein bisschen trainieren. So. Das sind die, die den Wettlauf gelaufen, das sind die, die überwunden haben, das sind die, die bereit waren, diesen Dingen zu entsagen. Sie haben sich nicht verstrickt in die Welt. Wer überwindet, dem gebe ich zu sitzen, der kriegt eine Belohnung. Gemeinde. Wir lesen weiter. Also, wir sehen, die Gemeinde ist vor dem Thron. Die ist bei Gott. Vers 5. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner. Und dann heißt es, und sieben Feuerfackeln brennen von dem Thron her. Das Erste. Aus dem Thron heraus, in Mitte vom Thron. Das heißt, es kommt von wem? Von Gott kommen Blitze, Stimmen und Donner. Für was stehen Blitze, Stimmen und Donner? Wenn wir, ich habe ganz viele Bibelstellen mir aufgeschrieben, ich bin durch die Offenbarung durch und ich empfehle es euch immer, wenn ihr so ein Bild habt, dann lest hin und her, liest hin und her. Ich zeige euch kurz ein Bild. Wo habe ich meine Stiftchen? Wenn ihr Bibel studiert, wenn ihr einen Text bekommt, wenn ihr einen Text findet, wenn ihr Fragen zu einem Text habt, dann mache ich das manchmal wirklich buchstäblich, ich zeichne sowas oder bei mir läuft das schon parallel alles so im Kopf. Das ist schon so ein Automatismus. Das heißt, da, seht ihr das von da? Ich zeige euch mal, ich male kurz mal auf. Wenn ich eine Stelle habe, ich sage mal Offenbarung 4 zum Beispiel, ja? Wenn ich Offenbarung 4 studiere und ich lese und ich sehe irgendwelche Dinge, also ich lese wie zum Beispiel Siegesgrenze, weiße Kleider, dann gibt es zwei Dinge, die wir beachten müssen, nämlich die Innerkontextualität und Interkontextualität, das ist das theologische Fachjargon, was damit gemeint ist. Wichtig ist, dass ihr diese Stelle jetzt nehmt und schaut, wo finde ich das in dem Buch selbst, nämlich in der Offenbarung, in dem Fall ist das das letzte Buch, ja? Dann brauchen wir das jetzt in dem Fall nicht. Wo finde ich diese Hinweise in dem Buch selbst? Ich gehe hin, schaue vorne und schaue an der Seite und ich schaue vorne, nach unten. Und ich arbeite das komplette Buch selbst und verschaffe mir ein Bild, wie der Autor dieses Bild, dieses Wort gebraucht. Versteht ihr das? Und dann bekomme ich schon viel Klarheit darüber. Aber das reicht meistens nicht. Dann gehe ich hin und das ist Innerkontextualität. Das ist der Kontext innerhalb des Buches. Und dann muss ich den zweiten Schritt genauso machen. Das ist die Ziehharmonika, die ich wieder mache. Das heißt, ich muss auch nach außen gehen und sagen, wie wird dieser Begriff, dieses Bild gebraucht, nämlich innerhalb der Bibel. Und ich schaue, welche Bücher gibt es vorher und welche Bücher gibt es nachher. Was sagt die Bibel noch außerhalb von Offenbarung über dieses Bild? Versteht ihr das? Und je sorgsam ich da bin und je mehr Stellen ich finde, und das kostet Zeit, und man muss sein Popo ein bisschen auf den Sitz lassen, und manchmal denkt, oh, aber ich muss noch Wäsche machen, kochen, muss ich echt, und dann, ich kenne euch, auch eure, ja. Und das ist harte Arbeit. Nun, ich will fair sein. Ich werde dafür bezahlt, das zu tun. Aber dafür habe ich eine Verantwortung, euch es weiterzugeben. Nicht jedem ist es gegeben. Und nicht jeder hat die Zeit. Aber wenn ich die Zeit habe, dann glaubt mir, dass ich es gefunden habe. Ich nehme es sehr gründlich. Es steht zu viel auf dem Spiel. Und ich muss wissen, wo das ich wieder finde, damit ich ein. Und ich gehe nicht erstmal sofort in einen Kommentar. Das ist, was wir. Oh, verstehe ich nicht, Kommentar. Ich weiß nicht, mit wie vielen ich heute gesprochen habe. Und ich will jetzt nicht alle verurteilen, die eine Studienbibel haben. Aber ich bin kein Freund von den Studienbibeln. Nicht, weil ich nicht die Auslegung. Das Problem ist, dass erstens auf dem Cover steht: John MacArthur. Studienbibel. Ryrie, Studienbibel. Scofield, Studienbibel. Das mag ich nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Mag ich nicht. Ich will Bibel. Studien, John MacArthur. Das Zweite ist, es ist gefährlich, denn wenn man diese Bibeln aufschlägt, dann hat man oben so viel Bibel. So viel Text. Das ist keine Bibel, das ist ein Kommentar mit einem Bibeltext. Die Gefahr liegt darin, man liest und sofort, was macht man sofort? Bing, bing, bing. Zwei Dinge. Dadurch wird man niemals selber lernen. Man wird nicht mündig, weil man sich diese Arbeit niemals selber machen wird. Zweitens, ohne zu merken, das ist nicht böse gemeint, wird man die Dinge für biblisch halten, die man in den Kommentaren gelesen hat. Weil man denkt, das habe ich doch mal in der Bibel gelesen. Aber man wird nicht merken, dass man das nicht oben gelesen hat, sondern unten gelesen hat. Und man wird zwangsläufig denken, das steht in meiner Bibel. weil man es ohne zu merken permanent das, was da unten steht, für Wort Gottes hält. Ich habe alle Studienbibel, die es gibt, schön in meinem Schrank. Und ich habe mir in eine gesunde Länge sie mir hingestellt, dass ich aufstehen muss, um sie zu holen. Da überlege ich mir zweimal, ob es sich lohnt. Das kostet mir Zeit. Die habe ich nicht. Also hole ich sie mir, wenn ich wirklich am Ende bin, wenn ich sage, jetzt komme ich nicht weiter, dann hole ich sie mir. Diese Lektion hat mir Gott mir beigebracht, als ich angefangen zu studieren. Ich bereitete eine Jugendstunde vor und wir waren einen schwierigen Abschnitt in Römer Kapitel 7. Und die spannende Frage ist, von wem redet Paulus da? Von einem Wiedergeborenen oder nicht Wiedergeborenen? Und die meisten Christen denken, die leben in Römer 7. Weil das, was sie tun wollen, tun sie nicht. Und was sie nicht tun wollen, das tun sie. Und das findet man in seinem Leben. Dann denkt man, ja, Römer 7 sind wir. Und ich bereite das für die eine Jugendstunde. Und ich saß dran und habe gearbeitet. Und ich wollte so gern sofort wissen, was mein Lieblingsautor John MacArthur darüber sagt. Ich schätze ihn sehr. Höre viele Predigten von ihm. Lerne von ihm sehr viel. Nur einen Punkt bin ich nicht seiner Meinung, an mehreren Punkten. Und das ist so einer jetzt. Und ich habe das Verlangen, also ich denke, oh, es wäre cool zu wissen, das wäre einfach, weil ich habe viele Fragen zu diesem Text. Und ich kann euch nicht erklären, wie, aber Gott wehrt mich, mein Hintern vom Sitz. So, und ich denke, ich will lesen und sage, lese nicht. Lese selber. Und das war ein geistiger Kampf. Bis 3 Uhr nachts saß ich da und arbeitete an diesem Text. Und ungefähr gegen 2 oder 3 Uhr nachts, ich will nicht lügen, aber so um diese Zeit war ich fertig. Und dann dachte ich, wow, ich habe es verstanden. Weil ich vorher gelesen, nachher gelesen habe, innerhalb gelesen habe, die Worte mir angeschaut habe. Und das, ich habe die Zeit ist so verflogen. Und dann, als ich fertig war und die Bibelarbeit fertig hatte und eine Aussage, ich wusste, um wen es da geht, nämlich um einen Nichtchristen. Wer Fragen dazu hat, später. Das ist einer, der nämlich unter dem Gesetz ist und im Fleisch ist. Das ist die Aussage. Und er sagt, ich elender Mensch, verstandesmäßig wie die Juden, ich würde gern das Gesetz halten, aber ich merke, ich habe keine Kraft dafür. Wer wird mich erlösen von diesem Dilemma? Gott sei Dank in Jesus Christus, das Evangelium. Und dann komme ich zu diesem Ergebnis und ich staune darüber und ich bin dankbar, dass ich nicht in Römer 7 lebe. Und dann habe ich den Freimund, jetzt kannst du einen Kommentar lesen. Und dann greife ich zu meinem Kommentar von John, schlag auf und ich lese und da steht, Römer 7, das sind wir. Es war komplett konträr von dem, was ich entdeckt habe. So. Und dann habe ich angeschaut und habe ich gelesen, warum sagt er das? Und dann habe ich geschaut, warum meine ich das? Und ich habe meine Position mit seiner überprüft und am Ende befunden, dass meine logisch ist. An manchen Stellen, manchen Auslegungen habe ich dann meine Position weggeworfen, weil ich gemerkt habe, ich habe das nicht beachtet, das nicht beachtet. Aber in dem Fall, und ich bin Gott dankbar dafür, dass er mich bewahrt hat davor, denn ich hätte dann gelesen und ich wäre schon in eine bestimmte Richtung, bang, gepolt. Und ich hätte all das gefunden, was ich in dem Kommentar gelesen habe, in diesem Text. Davon rede ich die ganze Zeit hier. Ich hätte diese Dinge alle da gefunden. Ich hätte sie hineingelegt. So, wenn wir lesen von den Ältesten und wo waren wir jetzt?
Blitze, Donner.
Ja, Blitze, Donner, Dankeschön, da waren wir schon, nicht von Ältesten. Blitze und Donner. Dann müssen wir folgen mal. Ja, was bedeutet Blitze und Donner? Und wir würden hingehen und das heißt, wir lesen innerhalb der Offenbarung erstmal. Und das würde reichen. Denn wir werden sehen, die tauchen immer wann auf?
Ja, Gericht.
Das heißt, Gott spricht in sein Gerichtswort und es ergehen Blitze und Donner. Und der Tempel wurde aufgetan und es geschahen Blitze und Donner und ein großes Erdbeben. Gott spricht Gericht aus. Das ist Blitze und Donner. Das heißt, was sieht Johannes? Er sieht die Herrlichkeit Gottes, er sieht sein Wesen und er sieht seine Gnade und sein Zorn, seine Heiligkeit. Er sieht beide Aspekte. Wir sehen heute nur Gnade, aber nicht seine Heiligkeit. Wir sehen nicht die Blitze und Donner. Johannes hat eine ganzheitliche Gottesschau. Das sieht er. Und dann, und drumherum, 7 Geister Gottes. Und die werden beschrieben als sieben Feuerfackeln. Der Heilige Geist wird im großen Teil der Bibel mit Feuer in Verbindung gebracht. Pfingsten, um ein Beispiel zu nennen. Als der Heilige Geist kommt, werden alle Gläubigen zu kleinen Feuerfackeln. Bing! Da brennt es auf dem Kopf. Das war nicht buchstäblich übrigens. Ja. Sieben Geister. Hier, wir haben ja Jesaja Kapitel 11 gelesen, das ist der siebenfache Geist Gottes. Das heißt, der Heilige Geist, also Gott spricht und handelt durch wen? Durch den Heiligen Geist. Das ist der Heilige Geist, der die Schöpfung erschuf. Das ist der Heilige Geist, der die Schöpfung bewahrt. Und das ist der Heilige Geist, der die Schöpfung richtet. Wäre schlimm, ihn zu lästern, oder? Wenn man weiß, wer er ist. Wäre schlimm zu sagen, es ist der Beelzebul. Wenn man weiß, wer er ist und was er tut. Vers 6. Und vor dem Thron war es ein gläsernes Meer, gleich Kristall, inmitten des Thrones. Okay? Also, Thron, Älteste, dann Regenbogen repräsentiert die Gnade, Donner und Stimmen repräsentieren den Zorn Gottes, das ist die Heiligkeit. Und dann ist der Heilige Geist drumherum, bettet das alles mit ein. Das ist der Heilige Geist, der handelt, der wirkt, der spricht, der richtet. Und dann heißt es, und dann ein gläsernes Meer. So vor dem Thron jetzt ist ein gläsernes Meer. Das gläserne Meer, nach meinem Verständnis in der Offenbarung, steht für Völkerschaft. Aber warum ist es ein gläsernes Meer gleich Kristall? Weil es durchsichtig ist. Denn Glas, damals hat man poliert, das gab noch nicht so ein reines Glas. Aber wenn man Glas gut poliert, dann kann man durchschauen. Aber das reicht in der damaligen Zeit, wenn man sagt, einfach nur Glas, ist das nicht das, was Glas gewesen ist hier. Aber wenn es heißt kristallklar, dann heißt es, es ist durchsichtig. Das heißt, die Völkerwelt ist vor Gott was? Transparent. Er sieht alles. Er überschaut alles. Es ist für ihn wie ein offenes Buch. Es ist nicht undurchsichtig. Wow, was passiert da eigentlich? Also wer meint, dass als bei dem Turmbau zum Babel Gott gedacht hat, oh, was machen sie eigentlich da unten? Kann ich von oben nicht erkennen? Dann heißt es, und Gott stieg herab, um zu schauen, was die Menschen tun. Dann ist das nicht, weil er da oben nicht gut sehen konnte. Fernglas. Nein, da geht es um was anderes. Aber hier, das bedeutet, es ist vor Gott alles offen vor ihm. Denn er ist der Schöpfer all dieser Dinge. Er hat sie alle gemacht. Was uns hier vorgestellt wird, Gott auf seinem Thron und jetzt geht es kreisförmig nach außen, nämlich, was wird uns gezeigt? Nämlich die ganze Schöpfung. Schaut mal, wie sie weiter beschrieben wird. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen. Eine interessante Aussage. Inmitten und doch ringsum. Komisch, gell? Ja, wie kann inmitten was sein und doch ringsum? Johannes, was er da sieht, kann es selber nicht richtig einordnen. Es sieht so aus, als ob das inmitten ein Bestandteil des Ganzen ist und doch ist es drumherum. Das beschreibt die Schöpfung. Und Gott ist inmitten der Schöpfung und Gott und das, was ist ein Teil von dem Ganzen und doch ist es drumherum. Oh, schwer zu verstehen, wenn man nicht dabei war. Aber was wichtig ist, ist Folgendes. Und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen. Die sind lebendig, interessant, lebendig, sogar himmlisch. Okay, jetzt müsste ich in meine im Griechischen schauen, was da steht. ob himmlische oder lebendige Wesen, bei mir steht lebendige, da ich viel Vertrauen auf die Elberfelde, aber ich müsste schauen. Und dann heißt es jetzt wichtig, diesen was? Voller Augen vorn und hinten. Jetzt werden uns vier Lebewesen vorgestellt, lebendige Wesen, vier Repräsentanten der ganzen Schöpfung. Und die sind inwendig voller Augen. Was bedeutet das? Augen stehen für was? Die sehen alles. Und wenn sie alles sehen, dann tun sie auch was? Wissen alles. Das hat was mit Verstehen, mit Erkenntnis, mit Sehen zu tun. Sie überschauen diese Dinge und überschauen alles. Weil die sind die, die dann später die Gerichte herbeirufen. Die sind die, die sagen, komm, viermal, komm. Weil sie das sehen, weil sie das verstehen und weil sie den Willen Gottes kennen. So, und dann werden sie beschrieben. Eines wie eines Löwen, eines wie ein Stier, eines wie eines Menschen und eines wie ein fliegender Adler. Das heißt Tiere, wilde Tiere, Haustiere, Menschengeschlecht und Vögeltiere. Und alle königliche, besondere Tiere, Herrschaftstiere. Das sind Repräsentanten der ganzen Schöpfung, nämlich vier für vier Himmelsrichtungen. Die repräsentieren die ganze Schöpfung. Also wir sehen vor dem Thron etwas. Wir sehen die Gemeinde, wir sehen die Völkerwelt und wir sehen die Schöpfung. Und was tut die ganze Schöpfung? Übrigens, die haben Flügel, gell? Das habe ich noch gar nicht gesagt. Sie haben Flügel, sie fliegen. Wenn wir das anschauen, da sind die Parallelen sehr schnell bei Jesaja, gell? Da haben wir auch Cherubim, die sechs Flügel haben, gell? Und die machen drrrrt. Und mit einem fliegen die, mit anderen verdecken sie das Angesicht und mit anderen die Füße. Wisst ihr warum? Weil sie einfach so die Herrlichkeit Gottes nicht schauen können. Das sind auch Geschöpfe. Wenn sie die Herrlichkeit Gottes schauen würden, würden sie genauso vergehen. Sie können einfach nicht ins Angesicht zu schauen. Aber sie können auch diesen Ort nicht betreten. Warum? Weil dieser Ort heilig ist. Also fliegen sie um den Thron und sagen was? Heilig, heilig, heilig. Warum sagen sie es dreimal? Zu einem ist das die Steigerung von heilig, nicht einmal heilig, zweimal heilig, dreimal heilig. Aber ich denke, das ist die beten die ganze Gottheit an. Nämlich Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Heilig, heilig, heilig. Freunde, was macht die Schöpfung? Die betet Gott an. Wozu hat Gott die Schöpfung geschaffen? Zu seiner Herrlichkeit. Was es gibt, was Gott je gemacht hat, das heißt die Gemeinde, die Völkerwelt, alle Lebewesen. Einen Grund gibt es, warum er sie gemacht hat. Zum Preis seiner Herrlichkeit. Ganz schön egoistisch von Gott, gell? Und wir dürfen uns nicht anbeten. Schon voll fies. Wenn wir uns anbeten, hat er ein Problem damit. Aber selber macht er das. Wisst ihr, warum wir uns nicht anbeten dürfen können? Ich muss echt schnell machen. Schaut mal in Vers 11. Was steht da? Du bist würdig. Sind wir würdig? Das ist der Punkt. Wenn wir würdig wären, dann könnten wir das tun. Wir sind nicht würdig. Aber er ist würdig. Darum darf er das. Weil er heilig ist. Weil er heilig ist, weil er heilig ist. Die Berufung der ganzen Schöpfung ist Anbetung Gottes. Die Berufung der ganzen Schöpfung ist Anbetung Gottes. Oh, hätte ich Zeit, würden wir Psalm 19 lesen. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölb verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen zu. Wisst ihr, die sagen nicht so, heilig, heilig, heilig. Gott, du bist allmächtig. Und mein Job ist getan. kommt die Nacht. Weißt du was, Nacht? Ja, ich weiß. Heilig, heilig, heilig. Gott, du bist allmächtig. Hey, jetzt steht mal auf und sing mal ein bisschen heilig. Jetzt komm. Ja, okay, und dann müssen wir motivieren. Der Tag kommt und er kann es nicht erwarten. Sagt, juhu, ein neuer Tag. Wisst ihr warum? Ich will Gott anbeten. Er ist würdig. Der hat mich gemacht. Ja, guck mal, wer mich gemacht hat. Ding, ding, ding. Sieht voll gut aus, gell? Oh, wunderbar siehst du aus. Wer kann sowas machen? Wisst ihr was? Gott. Wow. Toll. Und dann kommt die Nacht. Hey, hau ab, Tag, hau ab. Ich bin jetzt dran. Nee, nee, ich muss noch ein bisschen. Hey, wir haben ein bisschen Zeit. Noch nicht Abend. Oh, und dann kommt der Abend und dann kommt die Nacht und sagt, hey, wisst ihr was? Ja, schaut mal erst mich an. Wenn der Tag schon gut war, ja, guck mal mich an. Guck mal, Sternchen, ding, 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 ding. Oh, ist Gott groß. Ja, schaut mal einer an. Ding, ding, ding. Hey, flipp nicht aus. Der eine Tag sprudelt, es sprudelt heraus. Es sprudelt. Und nicht jetzt, komm bitte, mach mal, sag mal ein Wort. Die ganze Schöpfung betet Gott an. Jetzt könnten wir das Jona-Buch anschauen. Interessant. Gott sagt, es entsteht ein Wind. Gott sagt, es entsteht, macht so. Beim Jona-Buch heißt, und Gott bestellt. Ich liebe das. So im Restaurant. Ich hätte gern einen Sturm. Ding, bum, bum, bum. Das Meer sagt, oh Gott, das ist voll anstrengend. Ich bin gerade beruhigt. Nee, boom. Und dann sagt er, Fisch, hier, friss. Oh Gott, der ist echt nicht so appetitlich. Nein, frisst. Gott sagt, jetzt kotz wieder raus. Hey, jetzt habe ich ihn gerade geschluckt. Pflanze, wachs. Sag, wachse. Wom. Über Nacht. Sonne, komm. Ostwind, komm. Wumm. Wurm, komm, stich mal. Ding. Die ganze Schöpfung macht, was Gott will. Nur der Mensch. Nö. Aber wisst ihr was? Und doch tut er es am Ende. Und nicht nur am Ende, sondern mittendrin. Sogar im Bauch des Fisches. Warum hat Gott alles gemacht? Zum Preis seiner Herrlichkeit. Und wir könnten viele Stellen uns anschauen, die das genau sagen. Dass die Tiere Gott anbeten, dass die Bäume Gott anbeten. Habt ihr schon mal gehört, wie die Natur Gott anbetet? Habt ihr mal euer Lauscherchen mal aufgesperrt? Wer hat das schon mal gehört? Wisst ihr, was der Psalmist sagt? Doch ohne hörbare Stimme. Es ist nicht eine Stimme eines Menschen, aber die haben eine Stimme. Weil die geistig ist. Die Berufung der Schöpfung, Gott anbeten. Jetzt darf ich das noch zu Ende machen, damit wir Kapitel 4 abschließen können. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir sogar Kapitel 4 schaffen. Der Tag war auch dafür recht lang, gell? Ich werde euch, ihr werdet viel Lohn dafür empfangen, für das Wochenende hier. Der Schatz wird groß im Himmel sein. Vers 10. Lasst uns ab Vers 9 lesen. Und wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen von dem, der auf dem Thron sitzt und ihn anbeten. Wer bringt was zum Anbeten hier? Nochmal?
Die Schöpfung.
Wen?
Die Gemeinde.
Die Gemeinde. Wenn die Gemeinde sieht, was Gott an der Schöpfung getan hat, das bringt in ihnen ebenfalls Anbetung hervor. Freunde, die Gemeinde ist der Ort, die Säulen der Wahrheit. Wenn jemand diese Wahrheit der Schöpfung bewahrt, dann muss es die Gemeinde sein. Aber wir geben das auf in den Gemeinden, weil wir denken, wir verlieren die Welt. Wenn wir auch sagen, oh, ihr wisst Bescheid, von was ich rede. Wenn wir dann uns anpassen, dann verlieren wir die doch. Wir verlieren Gott. Wer kann die Menschen bekehren? Wir. Wir verlieren Gott dann. Wenn wir aber die Schöpfung vor Augen haben und schauen diese Herrlichkeit, das bringt in die Gemeinde die Anbetung. Und die fallen nieder, die fallen sogar nieder. Und dann sagen sie, schaut mal, und beten an, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen von dem, der auf dem Thron und sagen, was werden sie tun? Ja, wieso schmeißen sie die Siegesgrenze weg? Die haben sie doch gekriegt, die haben sie doch verdient. Wieso machen sie die weg? Was ist nochmal der Siegeskranz? Belohnung, gell? Ich sage, das ist das ewige Leben. Aber wieso nehmen sie sie runter? Ich verstehe das so. In dem Moment, wo sie vor diesem Thron Gottes kommen, indem sie diese Herrlichkeit Gottes schauen, dann in diesem Moment ist ihre Rettung zweitrangig. Denn sie sehen Gott nicht in erster Linie, dass sie nur sie gerettet hat. Ja, Hauptsache gerettet. Nein, in dem Moment geht es nicht um ihre Ehre, es geht nicht um ihren Lohn, sondern um die Herrlichkeit Gottes. Sie geben ihm die Ehre und legen das nieder, was er ihnen gegeben hat. Es geht nicht um sie, es geht nicht um ihren Lohn. Ja, warum hat er mehr gekriegt? Ein Lorbeer mehr in seine Krone. Voll fies, hab länger gearbeitet für ihn, hab mehr überwunden. Nein. Diese Dinge, um diese geht's nicht. Sie legen sie nieder und beten ihn an und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott. Schaut mal an, was sie sagen. Sie sagen was? Unser. Sagt das die Schöpfung? Die sagen, du bist würdig, Gott. Aber die sagen, du bist unser Gott. Das ist so entscheidend. Meine Frau bringt den Psalm 23 für die Kinder an den Fünf-Fingersystem bei. Der Herr ist mein Hirte. Und dann sagt sie, welcher Finger ist der wichtigste? Der, ist das der Wichtige? Der? Nein. Der Herr, ist das der Herr wichtig? Schon wichtig, gell? Aber wisst ihr was? Ob du glaubst oder nicht, der Herr ist der Herr. Der Herr ist mein, sagt sie zu den Kindern. Das Entscheidende ist, ob der Herr auch dein Hirte ist oder nicht. Wenn er nämlich nicht dein Hirte ist, dann führt er dich zur grünen Aue. Und dann erfrischt er dich nicht am frischen Wasser. Und erquickt er dich nicht, sondern du kommst ins Gericht. Das Entscheidende ist nicht, ob er ist, denn er ist es, ob du glauben willst oder nicht. Das Entscheidende ist, in welcher Beziehung du zu ihm stehst. Glaubt ihr, dass die Dämonen wissen, wer der Herr ist? Oh ja. Und sie fürchten sich vor ihm, werden sie dadurch gerettet, weil sie wissen, wer er ist. Warum? Weil ihre Beziehung zu ihm nicht stimmt. Das Entscheidende ist die Beziehung mein. Ich frage dich, ist der Herr dein Herr? Ist es dein Hirte? Ist es dein König? Das ist das Entscheidende. Und wer das nicht sagen kann, ich bete für dich, dass du es sagen kannst. Du bist würdig, unser, mein Herr und mein Erlöser. Das kennen wir, gell? Du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht, die Dinge zu tun, die Schöpfung zu schaffen, zu nehmen. Denn du hast alle Dinge erschaffen und um deines Willen sind sie erschaffen. Und sie sind erschaffen worden, ja. Und dann. Die Gemeinde betet in erster Linie Gott an als den Schöpfer. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Was muss auf der Erde geschehen also? Gott als der Schöpfer muss angebetet werden. Okay? Offenbarung 4. Ich bete. Und das bekennen wir, das bekenne ich vom tiefsten Herzen. Und ich weiß, dass du alles geschaffen hast, Himmel und Erde und was in ihr ist. Und somit hast du auch mich und uns geschaffen. Und darum bist du der Herr. Wer kann sowas tun? Wer kann sowas tun? Und weil es niemanden gibt, weil es niemanden gibt. Darum bist du würdig, dass wir dich anbeten. Mein Gebet ist für deine Gemeinde, Jesus. Mein Gebet ist, mach ihr klar, was ihre Berufung ist. Und Herr, lass uns, läutere uns und züchtige uns und reinige uns, damit wir Buße tun über die Dinge, wo wir dich als den Schöpfer aufgeben und dich preisgeben in diesen Dingen und dich nicht verherrlichen. Erbarm dich über uns, Herr Jesus. Erbarm dich. Amen.